Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt, wie soll es auch anders sein, Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Unser aktuelles Thema ist ja chronische Rhinosinusitis. Und nachdem wir letztes Mal den Einstieg hatten mit Pathogenese und so dem Beginn der Anamnese, ist unser heutiges Thema Diagnostik und Therapie. Außer der Anamnese, was für eine Basisdiagnostik sollte denn deiner Meinung jeder Patient bekommen?
Ja, also das Wichtigste neben der Anamnese natürlich ist die körperliche Untersuchung. Also die klinische Untersuchung ist im HNO-Bereich einmal die anteriore Rhinoskopie und auch zwingend eine Endoskopie. Da hatten wir das letzte Mal ja schon gesagt, in der Definition ist die CRS eben mit Zeichen einer Entzündung in der Endoskopie. Das heißt, wenn wir da eine Diagnose stellen wollen, brauchen wir die Endoskopie zwingend. Und gerade bei der CRS mit Polyposis, da gibt es diesen Lund-Kennedy-Score. Der ist mittlerweile wahrscheinlich relativ bekannt, der den Grad der Polypen einteilt, eben von 0, gar keine Polypen, bis 4. Die ganze Nase ist mit Polypen voll. Und das kann man tatsächlich ja nur über eine Endoskopie sehen.
Okay, also das habe ich auch so gespeichert. Ich weiß aber, wir machen in der Klinik noch speziellere Diagnostik. Vor allem bei den Patienten, die dann operiert werden. Das kommt ja dann in der nächsten Folge. Was ist denn deiner Meinung nach das Basispaket Diagnostik, das wir bei allen Patienten mit CRS machen sollten?
Ja, Basispaket, würde ich sagen, ist die Diagnostik für die Symptome der Nasenatmungsbehinderung und fürs Riechen.
Mhm.
Das sind die zwei Kardinalsymptome der CRS, eine Riecheinschränkung und Nasenatmungsbehinderung. Und die sollte man objektiv abbilden. Und für die Nasenatmungsbehinderung gibt es ja verschiedene Verfahren. Das einfachste ist tatsächlich ein Fragebogen, zum Beispiel der Nose-Fragebogen, wo du einfach 5 Fragen hast. Der Patient kann von 0 bis 5 beantworten und am Ende multiplizierst du das mit 5 und dann kannst du eben ablesen und einschätzen, wie die subjektive Nasenatmungsbehinderung ist.
Okay, also mein Fachbereich ist ja auch ein bisschen die apparative Diagnostik. Da haben wir ja die Rhinomanometrie hier bei uns in der Klinik als Arbeitspferd, sage ich mal. Aber ich weiß, dass in den USA auch noch andere Verfahren angewendet werden. Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen.
Ja, also die Rhinomanometrie ist wahrscheinlich in Deutschland so der Goldstandard. Die meisten werden die Rhinomanometrie einsetzen. In den USA ist der PNIF relativ verbreitet und ist jetzt tatsächlich auch über Studien so ein bisschen nach Europa, nach Deutschland mit rübergekommen. Der PNIF misst aber tatsächlich andere Dinge wie jetzt die Rhinomanometrie, die so ein bisschen komplexer ist. Vorteil vom PNIF ist, der ist einfach. Du kannst den im Patientenstuhl durchführen. Also zum Erklären, wie funktioniert das überhaupt? Das ist letztlich eine Mund-Nasen-Maske mit einem Messinstrument hinten dran. Und der Patient muss mehrmals hintereinander so tief wie möglich über die Nase einatmen und zieht dann letztlich bei diesem Instrument so einen Zeiger auf einer Skala zu sich hin. Und der PNIF misst einfach den maximalen nasalen Luftstrom in Liter pro Minute, den der Patient erzeugen kann.
Okay, siehst du, das kannte ich jetzt noch nicht tatsächlich. Klingt so ein bisschen wie bei der Lungenfunktionsdiagnostik. Es gibt ja auch so eine Maske. Ich sehe jetzt hier folgendes Problem. Einmal kann man jetzt nicht seitengetrennt messen, richtig?
Nicht richtig, genau.
Und das andere ist, was ist, wenn der Nasenflügel kollabiert? Ist auch problematisch, oder?
Genau, das ist schon die Einschränkung, die Nachteile von diesem Verfahren. Es gibt verschiedene Einflussmöglichkeiten, die das Verfahren unmöglich machen. wie schon erwähnt, der Nasenflügelkollaps. Also wenn jemand während der Inspiration da einen kompletten Nasenflügelkollaps hat, dann wirst du mit diesem Pniff nicht richtig messen können. Wenn jemand ein Asthma hat, und das hatten wir das letzte Mal gehört, das ist sehr häufig bei den Patienten mit einer Polyposis. Das heißt, wenn der untere Atemweg auch schlecht ist, dann kann er natürlich auch einen Einfluss haben. Und der Patient muss extrem gut mitarbeiten. Und wenn der nicht kapiert, was er machen soll, oder wenn der einfach nicht stark genug einatmet, dann kriegst du da auch falsche Werte. Aber wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum in Deutschland die Rhinomanometrie so als Standard gilt. Die Rhinomanometrie misst tatsächlich aber was anderes. Die misst eben nicht diesen maximalen nasalen Luftstrom, sondern die misst eine transnasale Druckdifferenz. Und der wird abgelesen letztlich beim definierten Druckunterschied von 150 Pascal. Und der Druckunterschied ist zwischen dem Naseneingang und der Koane des Patienten. Und dann kann man letztlich über den Computer ablesen, wie viel Milliliter pro Sekunde bei diesem transnasalen Druckunterschied eben durch die Nase gehen. Und das Ganze passiert eben während der spontanen Nasenatmung und der Patient muss jetzt nicht maximal tief einatmen. Was es auch gibt, da wird es aber schon wirklich wieder spezieller und das hat auch nicht jetzt, also in der Praxis wirst du das gar nicht finden. Wir an der Uniklinik haben das natürlich auch für wissenschaftliche Untersuchung, ist dann die akustische Rhinometrie. Die akustische Rhinometrie misst wieder was anderes. Die akustische Rhinometrie ist letztlich eine Darstellung der Geometrie der Nasenhaupthöhle und die misst überhaupt keinen Luftfluss. Also da kannst du einfach über Schallwellen, die in die Nase gegeben werden und reflektiert werden, Querschnittsbereiche in verschiedenen Tiefen der Nasenhaupthöhle anschauen und kannst letztlich dabei messen, eben ob es irgendwo anatomische Engstellen gibt. Für das Verfahren muss der Patient sogar die Luft anhalten. Also das misst wirklich überhaupt keinen Luftfluss.
Ja, das ist ziemlich abgefahren und schwierig vorzustellen, aber funktioniert erstaunlich gut.
Ja, und das sieht auch so ein bisschen lustig aus. Wenn man sich dafür interessiert, kann man das aber eben kurz googeln. Also so ein bisschen wie so eine große Flöte, die man dann an die Nase gehalten bekommt.
Okay, dann kommen wir vielleicht nochmal zum Riechen. Das Riechen, die Riechstörung ist ja seit Covid ein bisschen präsenter in der Wahrnehmung geworden. Ich habe ja über 1,5 Jahre in Mainz, wo ich studiert habe, die Riechsprechstunde mitbetreut, auch wenn mein wissenschaftlicher Fokus heute eher Otologie ist. Und damals ist mir aufgefallen, dass dieser Riechverlust echt underrated ist. Das ist so richtig stiefmütterlich, wie das behandelt wird, aber ist für die Patienten doch eine sehr große Belastung.
Ja, und eigentlich völlig zu Unrecht, dass das so stiefmütterlich behandelt wird. Ich finde, es ist ein super spannendes Thema und eigentlich, also was hältst du davon, wenn wir zur Riechstörung im Allgemeinen eine extra Folge machen?
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das machen. Das würde sonst hier auch untergehen und stiefmütterlich sozusagen underrated werden. Das heißt, dann fokussieren wir uns hier nur auf die Riechstörung im Rahmen von der chronischen Rhinosinusitis, okay?
Ja.
Da sind mir so im klinischen Alltag zwei Dinge aufgefallen. Das erste ist, wenn ich Patienten sehe vor der Operation, fragen die mich ganz häufig, wird nach der Operation oder nach der Behandlung das Riechen wieder besser oder kann ich dann wieder riechen? Das ist das eine. Und das andere ist, wir haben jetzt ja in den letzten Jahren standardisiert diese Riechprüfung vor den OPs eingeführt. Das war früher nicht üblich. Und da ist mir aufgefallen, dass ganz viele Patienten gar nicht wissen, dass sie so schlecht riechen oder eigentlich nichts mehr riechen.
Ja, absolut. Also das ist so die Standardfrage, die auch ich häufig zu hören bekomme. Wie sieht es denn aus? Ich rieche nicht so gut. Kann ich nach der OP wieder riechen? Und das ist tatsächlich ja eine schwer zu beantwortende Frage, denn die Riechstörung bei der CRS kann ja einmal einfach konduktiv sein, sprich man hat große Polypen, die die Riechspalte verlegen und da kommt einfach nichts hin und wir nehmen die Polypen raus und es funktioniert wieder alles. Wir wissen aber auch, dass es durch diese chronische Entzündung gerade im Riechepithel sensorineurale Störungen geben kann und dann operieren wir die Polypen zwar raus, aber die Riechschleimhaut ist einfach durch die chronische Entzündung so in Mitleidenschaft gezogen, dass das Riechen trotzdem nicht zurückkommt.
Ja, also das heißt, bei der Beratung immer schön zurückhaltend sein, den Patienten keine falschen Versprechungen machen. Da kommt man nur,
absolut,
kriegt man nur Ärger.
Ja, und der zweite Punkt, den du festgestellt hast, wir haben in den letzten Jahren vermehrt oder standardisiert das Riechen gemessen. Das haben wir früher so nicht gemacht. Da ist ja tatsächlich so, dass Patienten mit einem Riechverlust, abgesehen von den Patienten, die gar nichts mehr riechen, also eine Anosmie haben, häufig sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass sie einen Geruchsverlust haben. Und der Schweregrad der Beeinträchtigung, also wie stark oder wie viel weniger riechen sie denn, das ist extrem schwer einzuschätzen. Da hat man auch gesehen, also gemessener Geruch und gefühlter Geruch, das korreliert so gar nicht miteinander. Deswegen ist da klar die Empfehlung, dass man Geruch immer messen muss, um diese Störung zu objektivieren und eben bewerten zu können.
Okay, objektivieren ist das Stichwort. Wie messen wir den Riechverlust? Das sind wahrscheinlich nach wie vor diese Riechstifte, die Sniffing Sticks.
Genau, also auch das ist mehr oder weniger ein europäisches oder deutsches Standardverfahren. Andere Länder haben wieder andere Verfahren, aber wir in Deutschland haben diese Sniffing Sticks Tests. Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Da gibt es einen Screening Test. Das sind die wenigsten Riechstifte. Kann man einfach mit einer Forced Choice Methode, sprich der Patient kriegt einen Geruchsstift unter die Nase und so muss riechen und muss sich dann zwischen 4 vorgegebenen Kategorien entscheiden, was denn der da genau riecht. Also das ist diese Forced-Choice-Methode und da kann man einfach gucken, wie ist denn die Identifikation von Geruchsstoffen. Den Sniffing-Sticks-Test gibt es aber auch noch in größerer Ausprägung. Da kannst du also einmal identifizieren, dann kannst du mit einer anderen Testbatterie die Riechschwelle feststellen. Also das sind einfach Stifte mit unterschiedlicher Konzentration des Geruchsstoffs drin. Und dann gibt es nochmal eine Testbatterie zur Diskrimination. Also da musst du aus 3 Gerüchen denjenigen identifizieren, der anders riecht als die beiden anderen.
Ist ja fast wie im Audio, dass man die Hörschwelle misst oder die Sprachdiskriminierung. Naja, auf jeden Fall, diese Tests sind extrem zeitaufwendig. Weiß ich, habe ich halbe, dreiviertel Stunde gemessen, früher die Studienpatienten. Und es ist manchmal auch frustrierend. Manche Gerüche kann man selber, also ich auch selber, nicht so gut wahrnehmen. Rose zum Beispiel war immer sehr gut zu riechen. Hast du mal selber gemacht?
Habe ich gemacht. Und also am besten finde ich Fisch. Also wer Fisch nicht riecht, der hat echt eine ordentliche Einschränkung.
Gut, da kleiner Exkurs zur Riechprüfung. Es gibt noch die ergänzend von mir, die Elektroolfaktometrie. Ich weiß gar nicht, wer so ein Gerät noch in Deutschland hat. Wir hatten damals eins in Mainz, gab nur 2 Leute, die es bedienen konnten und ja, hat, glaube ich, keinen klinischen Stellenwert, nur für Gutachten.
Gutachten und Forschung. Ich meine, Dresden ist ja sehr, sehr stark in der Riechforschung. In Dresden wird sowas auch stehen. Aber tatsächlich, wir haben sowas hier in Tübingen ja nicht. Aber es ist, wie du sagst, die Gerüche, die sind zum Teil auch für normal Riechende schwer zu identifizieren, weil man die so im Alltag nicht kennt. Und deswegen gibt es eben auch häufig angepasste Geruchstests. Also gerade in Amerika gibt es diesen Geruch Wintergreen im Geruchstest. Den kennen die alle, aber wir kennen den gar nicht. Da könnte keiner was mit von anfangen. Insofern sind diese Geruchsteste nicht auf der ganzen Welt gleich, sondern immer kulturell auch angepasst.
Okay, spannend, das wusste ich nicht. Gut, was man vielleicht noch erwähnen sollte, wir sind ja die Kopf-Hals-Disziplin, also wir haben ja alle Sinne drin, sogar mehr oder weniger das Sehen. Und die Riechstörung betrifft ja nicht nur das Riechen, sondern auch das Schmecken oder die Schmeckwahrnehmung. Also das ist ja auch das, was sehr beeinträchtigend ist für die Patienten, dass sie halt dann eben auch einen schlechten Geschmack haben. Und das ist auch das, was mir die Patienten dann berichten, dass sie das im Alltag sehr beeinträchtigend finden.
Schlechten Geschmack muss man vielleicht ergänzen. Also die haben jetzt keinen üblen Geschmack im Mund, sondern die haben eine Einschränkung beim Geschmack, weil ja viel, was wir meinen zu schmecken, riechen wir tatsächlich. Ja. Und der reine Geschmack, der auf der Zunge abgebildet ist, ist er wirklich nur süß, sauer, salzig, bitter und Umami.
Genau.
Aber ja, also das ist natürlich ein häufiges Problem und weniger riechen können, weniger schmecken können, ist natürlich auch eine merkliche Einschränkung der Lebensqualität, wenn das Essen einfach nicht mehr so richtig gut schmeckt. Und das ist auch eine gute Überleitung, denn die Lebensqualität, das ist ein wichtiger Punkt, der uns auch als Kliniker interessiert. Und das ist auch sicherlich was, was wir bei der CAS mit monitoren sollten und anschauen sollten. Und da gibt's in der Regel Fragebögen, die Lebensqualität abbilden. Das kann man relativ einfach machen mit einer visuellen Analogskala. Der bekannteste Fragebogen bezüglich Lebensqualität und CAS ist wahrscheinlich der SNOT 22. Einfach wo der Patient seine Symptome in 22 Fragen über den Zeitraum der letzten 2 Wochen vor dem Zeitpunkt der Befragung einschätzen muss und kann jedem Symptom eben quasi bewerten von 0 bis, also ist gar kein Problem, bis 5 ist quasi wirklich schlechter, kann es nicht werten. Und da kannst du natürlich über eine lange Zeit, und wir haben ja eine chronische Erkrankung, es ist eine Langzeitproblematik, kannst du da den Patienten auch ein bisschen mit Monitoren abholen und gucken, wie es so verläuft, wird es besser, wird es schlechter, bleibt es gleich.
Okay, und er hat auch, das heißt wahrscheinlich, er hat verschiedene Subskalen, mit denen man dann nochmal eigentlich Untergruppen analysieren kann.
Ja, genau, also die 22 Fragen sind so in, ja, also mehr oder weniger 4, in Klammer 5 Unterkategorien aufgeteilt. Es gibt diese rhinologischen Symptome, das sind natürlich die, die uns am meisten interessieren. Und da kommt quasi die Klammer, die Subkategorie der rhinologischen Symptome, sind dann nochmal die extranasalen rhinologischen Symptome. Da gibt es Fragen, die die Ohr- und Gesichtssymptome abfragen. Es gibt Fragen, Block der Schlafstörungen abfragt. Und psychologische Funktionsstörungen werden auch abgefragt.
Ja, Fragebögen, das vielleicht nochmal kleine Anmerkung oder Kommentar von mir, spielen einfach in der Medizin heute eine sehr große Rolle. Nicht nur, um die Symptome oder den Schweregrad der Erkrankung festzustellen oder auch zu monitorisieren, sondern das soll auch eine gewisse Art Objektivierung geben, weil wir jetzt teilweise, da kommen wir dann in der nächsten Folge noch drauf zu sprechen, relativ teure Therapieverfahren anwenden und rechtfertigen müssen und wir dafür eben eine rein apparative Messung häufig nicht ausreicht.
Ja, man muss ja auch sagen, also Lebensqualität ist ja tatsächlich erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten so in den Vordergrund gerückt. Das war ja lange Zeit, hat es überhaupt keine Rolle gespielt.
Okay, was haben wir denn an weiterer Diagnostik noch im Köcher? Welchen Pfeil könnten wir jetzt noch abschießen?
Wir haben ja gesagt, Anamnese ist wichtig. Wir haben gesagt, klinische Untersuchung, Endoskopie. Wir haben gesagt, Riechen und die nasale Obstruktion müssen wir messen. Wenn bei der Anamnese irgendwie der Verdacht aufkommt, dass da eine Allergie noch mit im Raum steht, dann sollte man natürlich auch eine Allergietestung machen. Da haben wir mehrere Möglichkeiten. Der klassische Prick-Test. Oder wir haben ein Screening, dass wir Blut abnehmen und Inhalationsallergene zum Beispiel screenen über ein Immunocap-Verfahren, um einfach zu schauen, gibt es noch andere Probleme, andere Erkrankungen, die die CRS zusätzlich noch verschlechtern können. Also wir fahnden nach diesen Treatable Traits. Das ist so ein Begriff, der kommt so ein bisschen vom Asthma. Da guckt man einfach, was gibt es denn noch für zusätzliche Sachen wie Rauchen, Luftverschmutzung, irgendwelche Trigger, Aspirinintoleranz, also irgendwas, was zusätzlich noch die Symptome verschlechtern könnte. Also danach sollte man natürlich gucken und wenn sich da in der Anamnese was ergibt, dann auch dementsprechend in die Richtung gehen.
Gut, aber das ist eine mögliche Ergänzung, gehört jetzt nicht zum Standard-Diagnose-Repertoire.
Er gehört zur Standard-Anamnese-Frage, aber genau nicht zum Standard-Diagnose-Repertoire.
Gut, jetzt haben wir unseren Patienten diagnostisch abgecheckt und ja, jetzt wollen wir mal ihn auch behandeln. Und ich denke, wir fangen mit der konservativen Therapie an, denn es ist im Bereich der chronischen Rhinosinusitis immer noch der Grundpfeiler oder der Start.
Absolut. Und wenn wir jetzt zur Therapie gehen, muss man natürlich einmal vorweg sagen, wir sprechen jetzt, wenn wir sagen, wir therapieren die CRS, sprechen wir über die Therapie der primär diffusen CRS, die Therapie für lokalisierte CRS, also die sekundäre CRS. Das hat man ja schon in der ersten Folge gesagt, die ist die Therapie der Grunderkrankung. Also jetzt quasi volle Fahrt voraus für die Therapie der primär diffusen CRS.
Okay, da gleich eine ketzerische Frage zum Anfang meinerseits. Und zwar, was wäre denn ein Grund für eine Therapie? Also jetzt sitzt vor uns ein Patient, Überweisungsschein, HNO-Kollege, chronische Rhinosinusitis, bitte Therapievorschlag. Und was wäre denn jetzt, wenn du mit der Anamnese durch bist und mit der Diagnostik, wo wäre denn der Punkt, wo man sagen würde, okay, das macht Sinn zu behandeln oder das wären jetzt so realistische Therapieziele? Wir müssen das ja auch mit unseren Patienten formulieren.
Ja gut, also Sinn zu behandeln macht es immer dann, wenn der Patient Beschwerden hat. Und wenn der Patient keine Beschwerden hätte, würde er nicht den Weg hier in die Klinik machen, beziehungsweise nicht über den Niedergelassenen in die Klinik kommen. Grund für eine Therapie ist in meinen Augen immer Beschwerden, die der Patient angibt. Therapieziel, wenn du danach fragst, primär ist es erstmal die Verbesserung dieser chronischen Erkrankung, also eine Symptomkontrolle. Und jetzt die neuesten EAKI-Positionspapiere sprechen eben nicht nur von der Symptomkontrolle, sondern eben dann über eine langanhaltende Symptomkontrolle, sprich dann eine Remission der chronischen Entzündung. Und natürlich wäre unser größtes Ziel oder unser liebstes Ziel wäre die Heilung. Aber da sind wir meistens, da sind wir noch nicht, beziehungsweise es gibt keine feste Therapie, die uns eine Heilung garantiert.
Okay, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch das, was wir in diesem Podcast vielleicht mehr bieten können als in anderen Lehrformaten oder was uns wichtig ist. Dass man ein bisschen auch diese Brücke zwischen Buch und Praxis bildet. Also ich habe heute Morgen in der Privatsprechstunde einen Patienten gehabt, deswegen habe ich die Frage gestellt. Ganz konkretes Beispiel. Patient hatte irgendwie einen Paukenerguss, also Probleme mit dem Ohr, ist vor 10 Jahren mal an den Nebenhöhlen operiert worden, kleine Operation, war beim HNO-Arzt. Und der hat einen kleinen Polyp gesehen in der Nase, an der mittleren Muschel, isolierter Polyp. Ohr ist nach einer kurzen konservativen Therapie, sprechen wir gleich drüber, ausgeheilt. Jetzt sieht man nur noch diesen Polyp. CT, sonst keine Verschattung. Nur dieser Polyp in der Nasenhaupthöhle. Und jetzt kommt die ketzerische Frage, das ist das, was ich die Assistenten gefragt habe. Was beraten wir jetzt? Patient hat keine Beschwerden. Riecht gut, Nase läuft nicht, keine Kopfschmerzen. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den wir hier auch rein. Es ist eine funktionelle Therapie. Wir behandeln keine CT-Bilder, sondern schlussendlich die Beschwerden vom Patienten.
Genau.
Gut, kommen wir zurück auf unseren Pfad. gut, die Grundpfeiler der konservativen medikamentösen Therapie sind nach wie vor topisches Cortisonspray. Ist das richtig?
Genau.
Und Nasenspülung.
Genau, also zwar die Überschrift lokale Therapie. Was jeder Patient machen sollte, ist das topische Corticosteroid. Und da die Maximaldosis 2 Hub morgens, 2 Hub abends auf jede Seite und eine Nasenspülung mit physiologischer Kochsalzlösung. Das ist so die Basis. Und ich finde es immer wieder erschreckend, wie viele Patienten zu uns geschickt werden, die eben diese Basistherapie noch nicht mal hatten oder haben.
Ja, da gibt es, glaube ich, einen ziemlich großen Informationsdefizit auch in der Peripherie, sage ich mal. Ist vielleicht eine Wissenslücke. Ich meine, ich muss ja zugeben, ich bin auch nicht bei allem immer 100% up-to-date, wenn das nicht mein klinischer Main-Fokus ist. Das ist mit ein Grund für so einen Podcast. Das andere ist aber auch ein bisschen, ich will nicht sagen Faulheit, aber schon eine gewisse Bequemlichkeit, dass man halt sagt, okay, ist ein chronisches Problem, ab an die große Klinik, bevor man das eigentlich so richtig in seiner Praxis angefasst hat.
Ja, auf der einen Seite wahrscheinlich nachvollziehbar, aber natürlich für uns als Kliniker immer wieder ärgerlich, weil wir sehr, sehr viele Patienten haben und sehen. Und wenn dann eben Patienten kommen, die noch nicht mal diese Basistherapie haben und tatsächlich dann unter der Basistherapie beschwerdefrei werden, dann hätte man wahrscheinlich den Patienten den Weg und den Tag hier bei uns am Klinikum ersparen können. Aber das ist quasi jetzt auch schon wichtig. Ich sage, sie werden unter der Basistherapie symptomfrei. Und das ist auch eine Art und Weise, wie du die Kontrolle der Erkrankung messen kannst. Also du kannst einfach den Patienten fragen und kannst fragen, okay, wie geht's dir denn? Wie schwer sind deine Symptome? Wie schwer ist deine nasale Obstruktion? Was macht's riechen? Ist das zurückgekommen? Passt das? Da hatten wir ja gerade vorhin drüber gesprochen. Da gibt es einfach relativ einfache Möglichkeiten, mit Fragebögen ranzugehen und da auch den longitudinalen Verlauf aufzutragen.
Gut, bei den lokalen Cortisonsprays gibt es, das ist auch keine Werbung, kann man sagen, zwei Leitsubstanzen, Fluticason und Mometason, die beide gleichwertig sind, die auf der Nasenschleimhaut sich zersetzen und kaum systemische Wirkung haben, schon bei Kindern zugelassen sind.
Genau, alles Mometason-Fluorat, da gibt es ja verschiedene Hersteller, die das anbieten. Das hat so die höchste Affinität zum Rezeptor. Und es bleibt eigentlich so ziemlich alles in der Nase. Also nach dem First-Pass-Effekt ist alles aus dem System raus. Also das ist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in der Anwendung und super gut untersucht. Und da muss man sagen, also diese lokalen Cortison-Sprays sind eigentlich ziemlich sicher. Und es gibt so gut wie keine systemischen Nebenwirkungen.
Die trocknen manchmal ein bisschen die Nase aus, ne? Also diese Nasenspülung dazu ist sicherlich sinnvoll, ne?
Das ist richtig. Das ist so mit das Hauptproblem, was die Patienten einem sagen. Ja, Nasenschleimhäute werden trocken, wenn ich das regelmäßig mache. Und da muss man natürlich auch immer wieder gucken, benutzen die Patienten das Spray richtig? Also viele tatsächlich sprühen in die falsche Richtung, nämlich die sprühen ans Septum. Und an der Septumschleimhaut haben wir kein Problem. Und gerade da macht eben dieses Cortison eher eine Austrocknung. Deswegen sage ich meinen Patienten immer, sie sollen über Kreuz sprühen. Also die Richtung, in der sie die Flasche halten, ist zum Auge hin, also nach außen. Und klar, wie du sagst, diese Kombination mit Nasenspülung, also Befeuchten der Schleimhäute. Und da gibt es zumindest in den klinischen Studien keinen großen Unterschied oder keinen signifikanten Unterschied, ob du jetzt so ein Meerwasserspray nimmst, ob du eine großvolumige Spülung nimmst. Aber Hauptsache, du machst was. Also das Befeuchten der Schleimhäute über diese Nasenspülung ist eben ein wichtiger Punkt. Damit kannst du auch so ein bisschen das Austrocknen vorbeugen.
Ja, ich kann dir vielleicht nochmal so einen kleinen praktische Schmankerl anbieten. Aus einer Studie, die wir hier gerade machen, ich darf jetzt nicht sagen, welche Studie, aber es gibt Studien, bei denen man quasi eine topische Vorbehandlung der Nase machen muss. Patienten, die zu uns zur Operation kommen, die dann teilweise in solche Studien eingeschlossen werden und die müssen eine gewisse Belastung haben. Und wir haben festgestellt, wenn die adäquat vorbehandelt werden mit dem Cortisonspray und der Nasenspülung vor allem, dann fallen viele dieser Patienten aufgrund der Symptomfreiheit aus der Studie raus. Und das fand ich jetzt doch nochmal echt super spannend, dass es so kurzfristig und so gut doch wirkt. Okay, kommen wir vielleicht doch mal jetzt bleiben wir beim Cortison, gehen wir mal zum systemischen Cortison. Das war ja schon so zumindest früher üblich, dass man bei einer ausgeprägten Polyposis vor der OP Cortison gibt oder auch danach, um diese Rezidivrisiko zu senken.
Ja, ist richtig. Und meine, wir hatten ja über diese Leitlinien gesprochen, über das EPOS 2020. Und da ist tatsächlich auch bei der CRS-WNP, also der Polyposis nasi, ist das orale Cortison als kurzes, also 14-tägige Stoßtherapie, ist eine Behandlungsoption. Da muss man aber sehr, sehr vorsichtig sein. Es gibt aktuell auch wieder Positionspapiere, irgendwie von 2020 gibt da eins, was eben den Benefit und also so Nutzen-Risiko-Abwägung systemischer Steroide bei der Rhinosinusitis angeschaut hat. Und da muss man sagen, ist es erschreckend, was da quasi, also wie mit welchen geringen Dosen an systemischem Corticosteroid du ja Nebenwirkungen oder auch das Risiko einer zweiten Erkrankung, jetzt nicht nur Osteoporose, erhöhst. Also tatsächlich sollte man da sehr, sehr zurückhaltend sein. Was auch relativ gut in Studien untersucht ist, ist, dass wenn du Patienten mit einer Polyposis orales Cortison gibst, dass das zunächst mal sehr, sehr gut wirkt. Gerade aufs Riechen hat es einen guten Impact. Mhm. Die Polypen werden kleiner, aber der Effekt ist ungefähr so nach 3 Monaten eigentlich wieder weg.
Das ist so ein möglicher Testballon für die Patienten, ob das Riechen nach der OP wiederkommt oder nicht. Aber ich glaube, dafür sollte man es nicht anwenden. Es blutet auch ein bisschen weniger bei der OP, glaube ich, ne?
Ja.
Sagt man, aber ich weiß gar nicht, wie gut das belegt ist.
Ja, sagt man. Also da gibt es, die einen sagen so, die anderen so. Da gibt es Studien, die sagen, es gibt eine geringere Blutung und eine kürzere OP-Zeit, wenn man vorher so 14 Tage ja, Methylprednisolon, irgendwie Dekotin H, so 20 Milligramm gegeben hat. Aber die Daten sind nicht ganz klar und es gibt auch Studien, die hatten da keinen Effekt gefunden. Also da muss man aufpassen. Das ist nicht hundertprozentig belegt.
Gut, also ich fasse mal ganz kurz zusammen. Cortison-Nasenspray, Fluticason, Mometason, also diese modernen topischen Sprays sind auf jeden Fall empfehlenswert oder eigentlich zwangsläufig notwendig. Systemisches Cortison sehr zurückhaltend. Und dann gibt es ja noch diese, ich will jetzt keine Handelsnamen nennen, diese Stents, die man in die Stirnhöhle oder mittlerweile auch in Siebbein schieben kann, die beschichtet sind und sich auflösen mit der Zeit und also ein topisches Cortison freisetzen. Da habe ich eigentlich sehr gute Ergebnisse gesehen.
Ja, also bei den Drug-Eluting Stents ist tatsächlich, wenn man die Studien sich anguckt, ein signifikanter Effekt da auf die Rezidiv-OP, also wie schnell kommt eine Rezidiv-OP, kommt überhaupt eine Rezidiv-OP? Die sinnvoll eingesetzt, können das Risiko einer Rezidiv-OP signifikant mindern.
Sind aber nicht ganz billig, ne, muss man dazu sagen.
Ja, und natürlich quasi, du kannst, oder die werden in der OP eingesetzt. Also das heißt, du hast natürlich erstmal den Patienten im OP und machst da auch eine Therapie. Es ist jetzt nicht komplett konservativ, dass man sagt, okay, man legt jetzt irgendwie einen Stent in lokaler Betäubung da im ambulanten Setting ein und man erspart sich dadurch die OP, sondern es sind Stents, die nach oder in der OP, während der Prozedur, am Ende der Prozedur eingelegt werden.
Okay. Gut, dann haben wir das Thema Cortison, glaube ich, ganz gut beleuchtet. Also Cortison, wichtiges Medikament in der Therapie, besonders topisch. Dann hat man ja früher noch gerne die Leukotrienrezeptor-Antagonisten, also LT4, Montelukast zum Beispiel. Da habe ich nicht so gute Ergebnisse gesehen. Ist auch nicht mehr empfohlen, glaube ich, oder?
Genau, also wenn man ins EPOS 2020 reinguckt, das sind sowohl für Antihistaminika als auch für Antileukotriene, die sind in der Therapie nicht empfohlen. Also die haben jetzt keinen wirklichen dauerhaften positiven Effekt gehabt.
Ja, ist wieder ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass man im Mechanismus so eine Überlegung hat, das müsste wirken, aber man braucht Studien, um es zu belegen und sieht dann, dass es keine besondere Wirkung hat. Gut, jetzt haben wir die eine Säule der konservativen Therapie schon mal besprochen, also die Cortisontherapie, insbesondere die topische Cortisontherapie. Und die andere Säule ist ja die Nasenspülung, vor allem mit Kochsalzlösung. Es gibt ja nicht nur Kochsalz, was in die Nase, also isotonische Kochsalzlösung, sondern auch Nasensprays mit irgendwie Dexpanthenol-Zusatz. Und wir haben früher diese zuckerhaltige Nasenlösung gehabt, damit alles so angefeuchtet wird. Gibt es da Daten zu?
Ja, es gibt Untersuchungen. Also es gibt jetzt auch keine super, super harten Daten. Aber natürlich hat man geschaut, einmal isotone Kochsalzlösung, dann hypertone Kochsalzlösung und hypotone Kochsalzlösung hat die sich angeschaut. Man hat sich angeschaut, das Volumen, also großvolumig, 200 Milliliter und mehr, oder eben das als Spray, was du jetzt auch meintest. Und natürlich, also irgendwie, das bietet sich natürlich an, in so eine Nasenspülung noch andere Sachen dazu zu packen. Und da gibt es die wildesten Sachen. Also da hat man irgendwie Babyshampoo, Honig, weil das, also dieser Manuka-Honig, der antientzündlich wirken soll. Eben dieses Dexpanthenol, was du meintest. Das hat man alles da irgendwie mit reingekippt und meinte dann, das ist eine gute Idee. Wenn man das aber zwar wirklich untersucht, dann sieht man, dass einfach diese ganzen Zusätze, also Babyshampoo, Honig, Dexpanthenol, keinen wirklichen Zusatznutzen bringen. Und die isotone Kochsalzlösung eigentlich das ist, was man haben will. Von der Temperatur hat man sogar auch geguckt, also soll man das heiß machen oder eher kalt oder Körpertemperatur. Da ist auch höhere Temperaturen oder wirklich höhere Salzkonzentrationen bringen einfach keinen zusätzlichen Nutzen. Da wird es dann irgendwann nur unangenehm. Klar kann man sich vorstellen, wenn man da kochendes Wasser durch die Nase laufen lässt oder irgendwie so Meersalz in der Nase hat, so richtig stark salzig, dann fängt es an zu brennen. Das will man eher nicht. Und großvolumige Nasenspülungen scheinen etwas besser zu wirken als jetzt die reinen Nasensprays. Aber die Datenlage ist relativ schwach. Also kann sein, muss nicht.
Also ganz konkret empfiehlt man den Patienten, zum Drogeriemarkt seiner Wahl zu gehen, sich eine ganz billige Nasendusche zu kaufen und dann eins von diesen Päckchen, ne, wie auch immer, die gibt es verschiedene Hersteller, und dann einfach 2 bis 3 Mal am Tag die Nase zu spülen, links und rechts.
Genau, also ich sage meistens den Patienten, die sollen es machen wie Zähneputzen, morgens und abends. Wenn es neben der Zahnbürste steht, dann sieht man das Ding auch, dann vergisst man es nicht und das dauert ja keine Minute. Insofern ist das gut, in den Alltag einzubauen. Und Nasenduschen, ja, wie du sagst, kriegt man mittlerweile nicht nur in der Apotheke, sondern überall, sei es der Drogeriemarkt vor Ort oder der Online-Händler. Und es gibt so ein bisschen verschiedene Nasenduschen. Ja, es gibt welche, die mit Druck arbeiten. Es gibt welche, die mit Schwerkraft arbeiten. Da gibt es auch Untersuchungen, die sagen, die mit Druck sind ein bisschen besser, die Verteilung ist ein bisschen besser, aber wahrscheinlich am Ende vom Tag ist es Hauptsache, es wird mal angewendet und untereinander, also ob jetzt mit wenig, mit viel Druck, das wird jetzt nicht so kriegsentscheidend sein. Was man auch untersucht hat noch als Zusatzmittel ist Xylit, also dieser Zuckeralkohol. Das soll ja ein antibakterielles Mittel sein und das scheint wohl einen leicht positiven Effekt zu haben. Aber auch da, Datenlage ist relativ schwach. Und bevor ich jetzt anfange, da irgendwie Xylit reinzubasteln, Hauptsache der Patient spült die Nase. Und das Einfachste natürlich ist diese abgepackten Päckchen, aber er kann auch ganz normal ein Meersalz nehmen. Also kein Jodsalz, sondern reines Meersalz ohne Rieselhilfen und kann sich da 1 Liter Wasser mit 9 Gramm Salz, dann hat er irgendwie 1 Liter Spüllösung. Das ist sicherlich schonend, was den Geldbeutel angeht. Und wenn ich dann einfach nur noch aus meinem Vorratsglas das in die Nasenspüldusche geben muss, geht's auch nochmal schneller.
Wir sind ja am Schwurbeländle, gell? Muschkugel. Okay, aber dann haben wir jetzt die, sag ich mal, die Standardtherapie besprochen, ne? Also ja. Topisches Cortison, Spray und Nasendusche. Und dann haben wir noch so ein paar, ich würde sagen, spezielle Behandlungsformen, DD-Reservetherapien. Wir haben ja hier eine Entzündung, wenn auch eine chronische Entzündung. Und so ein naiver Ansatz wäre ja jetzt eine antibiotische Behandlung durchzuführen. Ich weiß, Kurzzeitantibiose bei der chronischen Erkrankung ist obsolet, macht man nicht. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass so eine Langzeitantibiose Vorteile bringt.
Ja, wobei ich das gar nicht so naiv finde. Ne? Wir hatten ja darüber gesprochen, dass man vor so 20 Jahren noch gedacht hat, dass die CRS ohne Polyposis so eine chronische Entzündung auf Basis einer akuten Entzündung ist. Und daher kommt das tatsächlich auch. Mhm. Und das ist auch gar nicht so selten und auch gut in den Köpfen drin. Das machen viele Niedergelassene, die halt Patienten einfach dann erstmal mit einer Antibiose behandeln. Und du hast absolut recht, also eine Kurzzeitantibiose bei der CRS macht eigentlich keinen Sinn. Es gibt wenige nicht gut gemachte Studien dazu, muss man ehrlich auch dann zugeben. Aber die Studien, die es gibt, die haben eigentlich keinen Effekt gezeigt. Und wenn ein Effekt da war, dann eher ein kurzzeitiger Effekt. Also geringe Datenqualität, muss man zugeben, aber die schlechten oder die wenige Daten, die man hat, sprechen eigentlich gegen die Kurzzeitantibiose. Insofern aktuell von Positionspapieren sowohl beim EPOS als auch beim IK einfach nicht empfohlen. Die Langzeitantibiose, und man ist ja immer Frage, was ist denn lang und was ist kurz? Und eine Langzeitantibiose ist ja länger als 4 Wochen. Und da wird in den Studien häufig Makrolide werden da gegeben, also Azithromycin oder Clarithromycin. Und die Datenqualität ist leider auch relativ gering, was die Studien angeht. Und auch da ist wieder, einige Studien zeigen Effekt, andere nicht. Insofern, so richtig empfehlen tun es die Leitlinien nicht. Im Gegenteil, gerade Makrolide, die machen ja eine QT-Intervallverlängerung. Heißt, wenn man sich jetzt dafür entscheiden sollte, so als individuellen Therapieansatz, da muss man halt gucken, kriegt der Patient irgendwelche Herzrhythmusstörungen und muss da monitoren. Aber gerade für die Langzeitantibiose sind tatsächlich irgendwie wären gute Studien notwendig.
Also ganz praktisch hieß es dann 3 Monate Basistherapie, topisches Steroidspray plus Nasendusche. Wenn der Patient danach noch Beschwerden hat, würde man ja über möglicherweise eine Operation nachdenken. Und wenn er das nicht will oder noch einen weiteren konservativen Therapieversuch starten möchte, dann wäre das der Zeitpunkt für so eine Langzeitantibiose im Sinne eines Therapieversuches.
Genau, also, und da muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, also eher bei den Patienten ohne Polyposis. Also ja, die CRS mit Polyposis, da gibt es keinen guten Grund, da eine Antibiose zu geben. Also das ist dann eher die Domäne der Nicht-Typ-2-Inflammation, wo man versuchen kann, mit so einer Langzeitantibiose reinzugehen.
Ich habe das tatsächlich bei Patienten gemacht, die schon operiert waren, die keine Polypen hatten und danach keine signifikante Verbesserung hatten. Und da tut man sich ja sehr schwer zu sagen, wir machen nochmal eine OP, wir erwarten sowieso nochmal keine Verbesserung. Dann habe ich das 2-3 Mal gemacht. Ja. Aber auch ohne wirklich durchschlagenden Erfolg, ehrlicherweise.
Ja, also die Patienten, die ich gesehen habe, die Patienten, denen ich eine Langzeitantibiose aufgeschrieben habe, waren tatsächlich auch immer Patienten ohne eine Polyposis. Aber die hatten immer so ein ganz, ganz typisches, ganz milchiges Sekret. Und irgendwie, also die sind tatsächlich jetzt nicht schlecht geworden damit. Aber ja, man, wir wissen alle, wie es läuft. Und das ist natürlich Einzelfallbeschreibung und eben keine wirkliche Studie. Aber gut, man, Antibiose, Langzeit, Kurzzeit ist das eine. Es gab ja auch nochmal Ansätze. Man hat ja alles versucht. Und mit dieser Idee, dass es einfach eine nicht ausgeheilte chronische bakterielle Entzündung ist, hat man natürlich auch topische Antibiose versucht. Und das kann man ganz klar sagen. Also das hat keinen Effekt. Also keinen, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Topische Antibiose ist ein No-Go.
Okay, wenn wir bei den Entzündungen sind, noch vielleicht kurzes Stichwort Antimykotika. Gibt's ja mal, kann es ja mal geben, dass man mal so einen Pilz in der Nase hat, aber den sieht man dann auch, ne?
Genau, also den würdest du in der OP sehen. Aber da ist Ziel der OP, diese Nebenhöhlen freizumachen und zu putzen. Lokale und systemische antimykotische Behandlung hat keinen positiven Einfluss auf diese Erkrankung, keinen positiven Einfluss auf die Lebensqualität. Insofern nicht machen.
So, jetzt habe ich nur eine Expertenfrage. Ich habe jetzt so eine Kieferhöhle saniert, so eine komplett obliterierte Kieferhöhle voll mit Pilz. Früher haben wir dann ja gespült, auch mit Amphomeronat, also mit Antimykotika. Im Anschluss in der sozusagen Nachbehandlung kein topisches Cortisonspray gegeben. Ist das noch so oder ist dieses Dogma verlassen worden?
Das ist tatsächlich verlassen worden. Also antimykotische Behandlung auch mit Spülungen, nein. Also hat keinen Effekt, nicht machen. Die Patienten sollen mit ihren ganz normalen Nazel spülen. Und dieses topische Cortison-Spray hat keinen negativen Effekt, eher einen positiven. Ich lasse alle meine Patienten, auch wenn in der OP relativ klar ist, da ist ein Pilz in der Kieferhöhle gewesen, die spülen die Nase und kriegen eben das lokale Corticosteroid.
Am Schluss nochmal vielleicht ein ganz spannendes Thema, eins, für das man fast eine halbe Folge alleine machen könnte, die ASS-Intoleranz und für die Therapie die orale Aspirin-Desaktivierungstherapie.
Du hast recht, da kann man da Stunden drüber reden. Wir wissen ja, dass diese Aspirin-Intoleranz bei Patienten mit einer chronischen Rhinosinusitis mit Polyposis vermehrt vorkommt. Und wenn der Patient natürlich eine Aspirinintoleranz hat, dann macht eine ASS-Desaktivierung Sinn. Da gibt es Studien, die zeigen durchaus eine Verbesserung der Lebensqualität. Die Verbesserung dieser Lebensqualität ist aber relativ marginal, muss man auch sagen. Also es wird besser insgesamt, aber also die Studien haben mit dem SNOT gemessen und der SNOT hat ja diesen minimal wichtigen Unterschied und der wurde tatsächlich da nicht erreicht. Also man sieht, es geht denen besser, aber nur wenig besser. Die Symptome insgesamt bei den Patienten waren, wenn man das postoperativ gemacht hat, also zuerst operiert und dann eine ASS-Desaktivierung gemacht hat, da waren ein halbes Jahr später waren die Symptome besser als nur mit Placebo. Der Nachteil natürlich ist, Patient muss jeden Tag Aspirin nehmen. Das hat auch Nebenwirkungen. Und da gibt es tatsächlich auch mittlerweile relativ gute Untersuchungen, die gucken, so wieder Nutzen, Risiko. Hm. Und da schneidet natürlich Aspirin jetzt nicht ganz so gut ab. Prinzipiell bei den Patienten mit einer Aspirinintoleranz ist es eine Option, das zu machen. Aber man darf sich jetzt auch nicht quasi die Wunderheilung dadurch erhoffen.
Also das war jetzt ja schon sehr in die Tiefe gehend. Ich gebe noch mal so eine kurze Vorinformation zur ASS-Intoleranz. Also es sind Patienten, die typischerweise ein Asthma bronchiale haben, eine Polyposis nasi und eine Unverträglichkeit gegenüber nicht-steroidalen Antirheumatika, vor allem dem Aspirin. Aber die vertragen häufig auch Diclofenac und Ibuprofen nicht und sogar Paracetamol in einer sehr hohen Dosis, ich glaube ab 1 Gramm oder sowas. Diese Patienten haben eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie Polypen in der Nase haben und wenn sie operiert werden, haben sie auch eine sehr hohe Rezidivwahrscheinlichkeit. Also diese Patienten mit 30 teilweise hatten die 5-6 Nebenhöhlenoperationen schon gehabt, weil die Polypen einfach unglaublich sprießen. Und deswegen hat man sich überlegt, wie kann man sozusagen die Rezidivwahrscheinlichkeit senken und hat dann so eine Art Gewöhnungstherapie gemacht. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, dass man in einer Dosiseskalation unter stationären Bedingungen die an Aspirin gewöhnt und dann gibt es in jeder Klinik gibt's eine andere Erhaltungsdosis, je nach Verfügbarkeit glaube ich auch, welche Tabletten es gibt, teilweise 500 Milligramm, teilweise 300 Milligramm. Manche Kliniken hatten nur 100 Milligramm Erhaltungsdosis gemacht. Und die muss man dann jeden Tag einnehmen. Und wenn man das ein paar Tage weggelassen hat vor einer anstehenden Knieoperation zum Beispiel, geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Und da gibt es halt unglaublich viele Therapieabbrecher. Und ja, man senkt die Rezidivwahrscheinlichkeit, aber auch nur ein bisschen. Ne?
Man kann natürlich ergänzen, wie du sagst, also jede Klinik macht das irgendwie ein bisschen anders. Jedes Land macht es anders. Und so richtig gute Studien, also die sagen, okay, nach diesem Schema und das ist die Erhaltungsdosis, so viel musst du geben, die gibt es auch nicht. Und ja, ist wie du sagst, also die einen sind bei 100 Milligramm und meinen, das reicht. Amerikaner gehen häufig auf 1 Gramm hoch, was schon viel ist. Aber gut, da gibt es auch Aspirin, irgendwie wie Smarties im Supermarkt. Aber eben da ist relativ viel uneinheitliche Schemata und der Nutzen ist ja begrenzt und mittlerweile haben wir modernere, zielgerichtetere Therapien, sodass man sich natürlich schon überlegen muss, wenn man Patienten noch einer täglichen Aspirindosis aussetzen, eben wirklich wieder Kosten-Nutzen und Nutzen-Risiko-Abwägung. Genau, aber da werden wir in der nächsten Folge, damit wir jetzt auch nicht heute zu lange werden, wenn wir da nochmal auf die modernen Therapieoptionen eingehen.
Genau, da hat sich extrem viel getan, muss man sagen. Das ist ein super spannendes Thema. Müsst ihr alle zuschalten. Gut, jetzt noch die letzte Säule der Diagnostik wäre die Bildgebung.
Ja, aber lass mich noch einen Satz sagen, bevor wir zur Bildgebung springen. Mhm. Jetzt haben wir natürlich gesagt, die Grundsäule der konservativen Therapie ist eben Spülen, topisches Kortikosteroid, Antibiose eher nein, auch Langzeitantibiose eher nein, lokale Pilzmittel nicht, irgendwie so abgefahrene Dinge, über die haben wir gar nicht gesprochen, aber so traditionell chinesische Medizin, Akupunktur hat auch keinen Effekt mehr als der Placebo-Effekt.
Globuli wirken nur in Tübingen.
Globuli wirken, ja, das hast du gesagt. aber tatsächlich ist ja wichtig zu wissen, okay, wie viele Patienten können wir denn jetzt mit diesem Grundpfeiler, also wie du das nennst, gut behandeln? Ich hatte ja vorhin gesagt, viele Patienten kommen zu uns und haben diese Grundtherapie noch nicht mal und ich ärgere mich immer so ein bisschen. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Zahl. Also du kriegst tatsächlich etwa die Hälfte, also 50-70%, kriegst du mit dieser maximal medikamentösen Therapie, Nasenspülen, topisches Kortikosteroid, so weit, dass sie sagen, ist okay, passt, wir müssen nicht weitermachen.
Gut, das ist wirklich, ja, das ist
eine, das ist schon mal eine Hausnummer.
Fast, also zwei Drittel, ne?
Ja, aber ja, lass konservativ sagen, die Hälfte. Aber selbst wenn du die Hälfte der Patienten damit irgendwie einfängst, ist schon mal eine gute Sache. Aber jetzt hast du natürlich recht, nächster Step oder was machen wir, wenn eben mit der anderen Hälfte, die mit der maximalen medikamentösen Therapie nicht ausreichend therapiert ist. Und du hast schon erwähnt, dann ist der CT-Scan, also eine CT-NNH sinnvoll.
Also Faustformel, mindestens 3 Monate konservative Therapie. Wenn das keinen Erfolg hat, kann man ein CT überlegen, richtig?
Genau. Also so sind die Empfehlungen. 6-12 Wochen sagt EPOS und EIKA sagt tatsächlich 12 Wochen, also 3 Monate. So lange sollte man die konservative Therapie versuchen und wenn das dann eben nicht ausreichend hilft, dann ist der nächste Schritt das CT-NNH. Natürlich irgendwie zu gucken, welche Nebenhöhlen sind betroffen, um so ein bisschen das Ausmaß der Erkrankung zu bestimmen. Und auch hier gibt es natürlich wieder, haben sich Leute verewigt und haben da irgendwelche Scores erfunden. Dieser Lund-McKay-Score, das ist wahrscheinlich der am häufigst verwendete Score, der ist auch validiert, dass man da so ein bisschen einschätzen kann, wie stark ist der Patient hier betroffen, wie viele Nebenhöhlen sind betroffen. Man gibt maximal Punkte von 24, also 12 auf jeder Seite. Und da kann man so ein bisschen einschätzen, wie stark ist jetzt das Nebenhöhlensystem betroffen. Und das geht natürlich nur mit der Bildgebung, also mit dem CT-NNH.
Okay, was wären jetzt, also jetzt habe ich einen Patient, der kommt vom niedergelassenen Kollegen, hat gesagt, Herr Doktor, der Kollege hat gesagt, er macht eine DVT oder ein MRT. Was sagst du da?
Ja, DVT passt, haben wir relativ viele Praxen jetzt mittlerweile vor Ort. Also DVT ist zur Beurteilung genauso gut wie ein CT-NNH. MRT, muss ich sagen, ist mir nicht so recht. Das sieht immer schlimmer aus, als es tatsächlich ist. Also MRT eher nein. Und im MRT, das wissen wir, ist die Abbildung der Knochenstruktur noch nicht so gut. Und wenn man weiterdenkt, wir haben einen Patienten, der auf konservative Therapien nicht gut geworden ist und der nächste Schritt ist vielleicht eine OP und für die OP brauche ich CT zwingend. Insofern würde ich das MRT eher nicht empfehlen.
Vielleicht noch ein kleiner Kommentar von mir. Vielleicht für die, die das CT dann anfordern, sind ja häufig die niedergelassenen Kollegen, wäre es hilfreich, wenn die auch draufschreiben, dass es in 3 Ebenen durchgeführt wird. Gerade der Zugang zur Stirnhöhle, da ist es hilfreich, wenn wir ein CT in 3 Ebenen haben. Also
genau, also die Rekonstruktion der 3 Ebenen ist sinnvoll und ja, tatsächlich wird das häufig nicht gemacht. Ja, und mit dem CT kannst du natürlich nochmal deine Diagnose überprüfen, ob du denn wirklich auch da Entzündungszeichen hast oder ob du vielleicht gar keine primäre diffuse CRS hast, sondern doch isoliert eine Verschattung der Kieferhöhle, Kaiwanhöhle. Die kann, ja, in 18% der Fällen kann tatsächlich das ein Hinweis auf eine Neoplasie sein. Bis 10% der Fälle irgendwie Malignom. Und natürlich können sich solche Sachen auch zunächst mal von den Symptomen so äußern wie eine CRS. Und das ist natürlich nochmal wichtig, einmal zu sehen, ist man da auf dem richtigen Weg. Und du kannst so ein bisschen abschätzen, wenn du Richtung OP denkst und der Patient hat es in seiner Nebenhöhlenbildgebung einen relativ niedrigen Lumpen-McKay-Score, 2 oder weniger, da hast du einen ausgezeichneten negativen Vorhersagewert. Also dem Patienten würde ich eher nicht operieren, nochmal was anderes probieren, mal zu gucken, hat er noch irgendwas anderes, was man behandeln kann. Wohingegen, wenn der irgendwie einen Wert von über 5 hat, dann ist es eigentlich ein guter, positiver Vorhersagewert. Also das weist auf eine echte Erkrankung hin, also eine echte CRS. Und dann kann ich mir da auch überlegen, ob ich irgendwie da weitergehen will und operieren will.
Okay, ich denke, das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt, dass das CT auch für die Beratung des Patienten, also nicht nur für die Planung der Operation für einen selbst wichtig ist, also Stichwort Frontobasisverletzung und sowas, sondern auch zur Beratung des Patienten, wie aussichtsreich die Operation ist.
Ja, also wie aussichtsreich die Operation ist natürlich schwierig. Ich werde jetzt mich hüten zu sagen, Score ist über 5, Operation wird gut werden. Aber man kann so ein bisschen abschätzen und eben, wenn der Patient starke Symptome hat, irgendwie einen hohen Snot-Wert, aber das CT sehr, sehr unauffällig aussieht, dann muss man einfach schauen, hat man es wirklich mit einer CRS zu tun, ist eine OP sinnvoll oder hat der Patient einfach irgendwas anderes, was sich tatsächlich wie eine CRS irgendwo zeigt. Also wenn du gerade was hast, was sich wie eine CRS zeigt oder gerade eine einseitige Verschattung, ne, also gerade da bin ich immer relativ großzügig, was die OP-Indikation angeht. Bei einer isolierten Verschattung oder bei einer einseitigen Verschattung, da muss man ran, und einfach auszuschließen, dass da irgendwie Malignom dahinter steckt. Also da eher früher operieren als später. Und insgesamt, wie du schon gesagt hast, also CT ist zwingend vor einer oder für die OP-Planung notwendig. Und das ist natürlich der nächste Schritt in unserer Therapie, wenn die konservative Therapie nicht greift.
Ja, Tobias, dann haben wir heute eigentlich, finde ich, eine sehr schöne Folge gehabt über das Thema Diagnostik und Therapie bei der chronischen Rhinosinusitis. Ich habe auch ein paar Sachen mitgenommen, die für mich auch neu waren, muss ich sagen. Und ja, dann sprechen wir nächstes Mal über die chirurgische Therapie und freue mich auch schon darauf.
Ja, ich würde sagen, wir sprechen nicht nur über die chirurgische Therapie, sondern auch, was passiert, wenn die chirurgische Therapie auch versagt. Aber ja, das ist sicherlich ein Thema, was die nächste Folge ausfüllt. Dann bleibt für mich noch zu sagen, da war das Folge 3 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. Baby, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab, talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms, keep on brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.